Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder Mild-Hybrid, Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Es melden sich für euch die zwei Butterblumen von meinsportpodcast.de mit einem Ausblick auf den großen Preis von Miami. Erneut ein Sprintwochenende, aber es ist rund um die Formel 1 in der letzten Woche schon wieder so viel passiert. Und da müssen wir natürlich drüber reden. An meiner Seite ist Dennis Lewandowski, mein Butterkeks unter den Co-Moderatoren.
Hallo Kevin und hallo da draußen. Ich freue mich sehr, heute wieder mit dir eine tolle Stunde oder länger verbringen zu dürfen. Herrlich.
Ich hoffe, dass du anders als Stefan Raab nicht 52 Zähne im Mund hast.
Nee, ich glaube nicht. Ich müsste noch nachzählen, aber die habe ich nur in meiner Keksdose.
In der Keksdose. Ja, mein Name ist Kevin Scheuren, wie ihr vielleicht wisst, aber wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass ihr mit dabei seid auf unserer kleinen Reise über den großen Teich hinweg, die auch ein gewisser Nico machen wird. Der Mann, also diese Geschichte, die er erzählt in den letzten Jahren, ist ja faszinierend. Ja? Also eigentlich schon wieder raus aus der Formel 1 nach dem Renault Intermezzo, nenne ich es jetzt einfach mal, das gut bezahlte Renault Intermezzo. Und dann mal Ersatzpilot hier gewesen bei Racing Point, da gewesen bei Aston Martin und zack, wieder Stammpilot in der Formel 1 bei Haas. Ja, würden jetzt auch nicht jeder sagen, dass das allergrößte Los ist, was du ziehen kannst in der Königsklasse, aber er hat es sich genommen und wenn einer weiß, wie man aus Nieten Gewinne machen kann, dann ist das Nico Hülkenberg tatsächlich, denn wenn er eins beweisen konnte in seiner Formel-1-Karriere, dann, dass er wirklich, wirklich gut fahren kann. Also man kann ihn mögen oder nicht, man kann Fan von ihm sein oder nicht, aber was man ihm nicht nachsagen kann, ist, dass er es nicht mit harter Arbeit und auch dem eigenen Willen, dem eigenen Können geschafft hat, sich eine Formel-1-Karriere aufzubauen, die, finde ich, sehr viel Beachtung verdient und die geht jetzt auch noch weiter, denn letzte Woche ist rausgekommen, ja, Audi möchte mit Nico Hülkenberg in das Abenteuer Formel 1 starten. Bereits nächste Saison wird er in die Schweiz nach Hinwil wechseln zu Sauber, ja, da wo er ja schon mal unterwegs war. Aber diesmal eben in Vorbereitung auf das, was 2026 kommt. Dann, wenn Audi das neue Team, was ja gar kein neues Team ist, weil es übernimmt ja nur Sauber, es gibt kein 11. Team aktuell, aber da sprechen wir nachher auch noch drüber, dann in die Formel 1 kommt, Dennis. Also es ist ja grundsätzlich keine Überraschung gewesen, dass das passiert. Aber ich habe mich für ihn gefreut.
Ja, also eine Überraschung war es nicht mehr. Es schien ja doch ein offenes Geheimnis zu sein und war von Audi-Seiten aus und auch für Nico Hülkenberg natürlich ein guter und wichtiger Schritt. Du hast es gerade anklingen lassen. Die Story dahinter ist aber eigentlich der Wahnsinn. Also ich habe ihn auch nach der Renault-Zeit voll abgeschrieben, bin ich ganz ehrlich. Ich war auch als Renault-Fan nie wirklich zu 100% mit ihm warm. Ich weiß nicht, er wirkte immer so eiskalt und unnahbar, irgendwie auf mich zumindest persönlich. Und hat dann auch mehr oder weniger für mich den Eindruck gemacht, man möge mich heute dafür abstrafen, dass ich das damals gedacht habe, aber dass er halt viel zu überbezahlt ist und dass er eher mehr oder weniger absitzt. Aber die Story und diesen Recovery, den er jetzt geschafft hat, mit Einsätzen während der Corona-Pandemie, wo er kurz ins Auto gesprungen ist und sofort wirklich am Limit gefahren ist eigentlich, was wirklich bewundernswert war. Und dann eben, wie du gerade sagtest, eigentlich die größte Niete der Formel 1, nämlich das Haas-Cockpit zieht. Und ich glaube, für viele wäre das dann das absolute Karriereende gewesen. Viele hätten da wahrscheinlich wirklich, wären da krachend gescheitert. Aber er hat wirklich mit Superleistung von sich reden machen und hat sich jetzt und das muss ich wirklich sagen, hoch verdient, dieses Werkscockpit gesichert. Gut bezahlt auf jeden Fall, man möge es ihm gönnen. Und für, wie man hört, 3 Jahre steht er der Formel 1 noch zur Verfügung. Und das finde ich toll. Ich finde, Nico Hülkenberg hat auch nach meiner Draufsicht auch persönlich eine tolle Entwicklung genommen, wirkt wesentlich entspannter und nicht mehr immer so, ich weiß nicht, auf mich hat er immer so ein bisschen griesgrämigen Eindruck gemacht, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, wie es dir geht und wie es vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern da draußen geht. Das war so damals immer mein Eindruck von ihm und ich bin nie so warm mit ihm geworden, aber das, was er jetzt gemacht hat, lässt mich doch wirklich wirklich den Hut ziehen und ich freue mich wirklich richtig für ihn. Ich habe mich sehr für ihn gefreut, als die News kam und ich gönne es ihm echt von Herzen.
Ich muss zugeben, ich war am Anfang gar nicht so freudig über die News. Ich bin da irgendwie ganz bei dir. Also ich finde Nico Hülkenberg und gibt so eine sehr, sehr krasse Unnahbarkeit und da unterscheiden sich ja auch die Sichtweisen darauf, was man sympathisch findet und was nicht. Also er ist ja gerade bei unseren Hörerinnen und Hörern, glaube ich, sowohl in den Fangruppen bei Starting Grid F1 Fans bei Facebook, Starting Grid Fans bei Telegram und natürlich auch dem Discord-Channel von Starting Grid, alle Links dazu in den Shownotes, ist er relativ beliebt, weil er so gemeinhin diese freie Schnauze hat. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Nico Hülkenberg-Fan. Ich glaube, Leute, die das jetzt hier länger hören, die wissen das auch. Ich muss selber ja auch immer mich selbst auch korrigieren von dem, was ich gesagt habe. Ich war immer der Meinung, er wird nie wieder Formel 1 fahren. Da habe ich mich komplett getäuscht und da bin ich auch der Erste, der sagt, geil, dass er es wieder geschafft hat. Im ersten Moment dachte ich so, ach scheiße, jetzt wird schon wieder einer ewig in der Formel 1 sein und einem jungen Fahrer was wegnehmen. Gut, der Kong, der neben ihm sitzt, wird Carlos Sainz sein. Das ist jetzt auch kein junger Fahrer. Also macht es dann auch keinen Unterschied, also wenn es Carlos Sainz wird. Und dann habe ich nochmal nachgedacht, so die letzten Tage das ein bisschen sacken lassen. Und da muss ich wirklich sagen, das war ein extrem kluger Move von Andreas Seidel, den Fahrer zu nehmen, den er eh schon haben wollte. Der wäre auch schon vorher da gelandet, aber da ist dieser Haas-Vertrag ein bisschen im Weg gewesen. Deswegen habe ich auch noch versucht zu reflektieren, so was nervt mich an Nico Hülkenberg eigentlich und es ist tatsächlich so diese Art, die ich persönlich so als sehr arrogant wahrnehme und gar nicht so sympathisch, die ja einfach er ist und das muss man so akzeptieren auch, das muss man auch respektieren und es ist immer ganz wichtig, dass ich natürlich nicht den Fahrer diskreditieren möchte, auch nicht die Person, weil die Person kenne ich ja gar nicht, es ist ja nur die Wahrnehmung, die ich habe von der Person, die sie mir gibt und hat ja auch schon mal ein Interview mit ihm hier und das fand ich jetzt auch nicht so toll. Gut, da war er vielleicht einfach ein bisschen müde. Das war, glaube ich, das erste Renault-Jahr, als er da vom Test kam und so. Aber ja, die Meinung kann sich auch ändern und man wird ja nochmal ins Gespräch kommen dann in den nächsten Jahren und da freue ich mich auch dann für ihn. Und ja, ist natürlich die Frage, schafft er es nochmal aufs Podium? Ja, also bislang hat er 208 Grand Prix-Starts gehabt, eine Pole-Position in Brasilien 1 2010, erinnert euch, ganz, ganz großartig, dass er das geschafft hat. 534 Punkte, aber noch keinen Pokal in der Formel 1. War aber davor in den Nachwuchsserien super erfolgreich, hat auch Rennen gewonnen, hat Le Mans gewonnen, ja, auch das darf man nicht vergessen. Ist auch ein Meilenstein in einer Motorsportkarriere. Die große Frage, die sich natürlich jetzt viele stellen, Dennis, und die auch in den Gruppen gestellt worden ist, schafft es Nico Hülkenberg mit Audi tatsächlich auf das Podium? Und ja, also da sage ich, Stand jetzt, 29. April 2024, nein. Ich glaube, er wird nie auf dem Podium stehen. Das wird der Fahrer sein, der quasi die unerfüllte Karriere hat. Und vielleicht ist genau das der Jinx, den es jetzt braucht, aus Nico Hülkenbergs Sicht. Weil ich bin der Jinx-Meister. Ja, dass er es irgendwann mal aufs Podium schafft. Aber da, ich glaube, da braucht es auch noch sehr viel Arbeit bei Sauber-Audi für, dass dieses Team, sag ich mal, in der Zeit, in der Nico Hülkenberg dann auch den Vertrag hat, das heißt 2025, 26 und 27, es dann schafft, ein Auto zu bauen, das in der Lage ist, aufs Podium zu fahren überhaupt mal.
Ja, ich glaube, das wird der wesentliche Punkt sein. Wie weit und wie schnell kommt Audi voran? Es sind natürlich komplett neue Regeln. Das kommt denen, glaube ich, zum Teil entgegen ab 2026. Und wenn man den Volkswagen-Konzern so betrachtet im Motorsport, sind sie, glaube ich, schon in der Lage, relativ schnell konkurrenzfähig zu sein. Aber Formel 1 ist dann doch nun mal eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich da ein GT3 hinpflaster oder ein Hypercar, was auf einer relativ ähnlichen Basis fungiert, so wie sie es jetzt zum Beispiel mit Porsche aktuell in der WEC sehr gut gemacht haben. Von daher glaube ich, es steht und fällt eigentlich alles mit Audi. Ich glaube, wenn Audi es hinkriegen würde, 2026 wahrscheinlich noch nicht, da wird es schwer, aber 2027 da vielleicht dann schon in die Sphären vorzufahren, dann traue ich es Nico Hülkenberg fahrerisch absolut zu. Ich glaube persönlich aber, dass es sehr schwer wird und ich predikte jetzt einfach mal, er schafft es 2027 in seinem Abschiedsrennen.
Okay, dann müssen wir so lange am Ball bleiben und das Ganze dann auswerten. Diese Ausgabe kommt dann in so ein, wie heißt das in Amerika immer? Wenn man irgendwie so eine
Zeitkapsel.
Ja, genau, Capsule oder so, ne?
Capsule? Ja, Time Capsule, ja, genau.
Da kommt das dann rein und dann werden wir das wieder ausgraben und dann darüber reden, ob das funktioniert hat. Ja, aber wer wird sein Teamkollege? Ja, das ist jetzt die große Frage. Carlos Sainz, verpokert er sich gerade tatsächlich ein bisschen oder ist das alles nur die Ruhe vor dem Sturm? Also, ich glaube, eins ist klar. Nico Hülkenberg ist jetzt nicht der prädestinierte Nummer-1-Fahrer bei Audi und ich glaube auch nicht, dass das der, also ich weiß nicht, ob es sein Anspruch ist oder ob er es gerne wäre, aber wenn jetzt ein Carlos Sainz kommt, ich denke, dann steht der vom Profil her doch ein bisschen über Nico Hülkenberg, ja, oder aber er kommt nicht, weil er auf etwas wartet, was eventuell durch das Ende von Adrian Newey bei Red Bull, wo auch immer er hinwechseln wird, wenn er überhaupt irgendwo hinwechseln wird, eine Möglichkeit einräumt, dass Max Verstappen, der ja gesagt hat, es soll alles bleiben, wie es ist, sonst gehe ich, dann geht zu Mercedes, dann ist ein Platz frei bei Red Bull, geht er nicht zu Red Bull, ist ein Platz frei bei Mercedes, ja, und oder landet er am Ende doch bei Sauber. Also diese Rolle, die Carlos Sainz aktuell spielt, interessiert mich sehr, weil so mein Gefühl war eigentlich, wünschenswerterweise hätte Sauber beide direkt bekannt gegeben und ich glaube, das wäre es eigentlich auch geworden, aber jetzt gerade hängt Sainz in so einer Warteschleife, Frage ist, nimmt am anderen Ende jemand ab oder bleibt alles besetzt?
Das ist momentan, glaube ich, die Gretchenfrage. So wie ich es von außen als Fan mitbekomme, glaube ich schon, dass Audi und Sauber da so lange wie möglich warten wollen, weil ich glaube, Sainz ist der absolute Wunschkandidat und meiner Meinung nach auch von allen Fahrern der realistischste Nummer-1-Fahrer, den sie haben können. Ich glaube auch, dass Nico Hülkenberg nicht als Nummer-1 geholt wurde, sondern als solider Fahrer, der sicher auch das Maximum und gute Ergebnisse da rausholen kann. So ein bisschen wie damals, als Brown GP Jenson Button und Rubens Barrichello vorgestellt hat quasi oder mit den beiden in die Saison gegangen ist. Und man hat immer das Gefühl, ja, offen sind es beides Nummer-1-Fahrer, aber Rubens Barrichello ist irgendwo doch die 2. Und genauso, glaube ich, wird es bei Hülkenberg auch laufen, wenn man einen Carlos Sainz bekommt. Dann wird man schon auf die solide Arbeit von Hülkenberg setzen, aber am Ende des Tages wird Sainz der sein, mit dem man dann erfolgreich sein möchte. Ich kann mir schon vorstellen, dass Sainz jetzt oder dass ein wichtiger Baustein, und ich frage mich wirklich, wie diese Posse ausgeht, ein wichtiger Baustein für Sainz weiteres Vorgehen halt Max Verstappen sein wird, weil momentan gibt es für mich keinen Grund, Sergio Perez da zu ersetzen. Das heißt, ein Red Bull-Sitz prinzipiell würde wahrscheinlich durch den Weggang von Max Verstappen frei werden. Der würde dann aber gleichzeitig auch natürlich oder relativ wahrscheinlich den Mercedes-Sitz sperren, auf den er ja auch schielt. Mercedes, glaube ich, einfach durch Kimi Antonelli, dass man da hoffentlich diesen Fehler nicht nochmal macht und einem Junior zu lange das Cockpit verbaut. Deswegen, glaube ich, wird mehr als ein Einjahresvertrag dort nicht zustande kommen und den will Sainz offen nicht. Die Sache ist halt, kann er sich da verpokern? Kann es passieren, dass Audi oder Sauber in dem Fall ja noch irgendwann sagt, so, wir holen jetzt eine Alternative? Und dann bleibt Sainz ganz auf der Strecke? Oder ist er vielleicht auch so weit mit denen committed, dass es halt heißt, mach dir so lange noch einen Kopf und wir halten dir den Platz frei. Das ist für mich die Frage, weil er hat vielleicht auch das Glück, dass es wenig Alternativen in seiner Gewichtsklasse aktuell gibt. Zumindest meinem Empfinden nach. Ich weiß nicht, hättest du da noch einen anderen Kandidaten zum Beispiel, den du vielleicht siehst, der dabei Audi vielleicht Nummer-1-Fahrer werden kann?
Nee, eigentlich nicht. Weil für die meisten, also ich habe gelesen, Leute denken, dass Max Verstappen das ja tun könnte. Dafür müsste das schon von Haus aus erfolgreich sein, das sehe ich nicht. Sebastian Vettel ist kein Thema. Wir haben jetzt auch einen Deutschen mit Nico Hülkenberg im Auto. 2, glaube ich, werden es einfach nicht sein. Ja, und ansonsten muss man halt gucken, wer theoretisch auf dem Markt wäre. Und ich glaube, dass wenn es nach Andreas Seidel ginge, er sicherlich Lando Norris haben wollen würde. Also würde er sofort nehmen, wenn es da eine Option gäbe, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber den wird er halt niemals kriegen, weil der ist jetzt erstens noch Jahre bei McLaren fixiert und wird dann eher vielleicht den Sprung zu Mercedes oder wo auch hin suchen. Ja, und ansonsten, die in der Formel 1 sind halt fix bei ihren Teams. Ja, ob das Charles Leclerc ist, Lewis Hamilton wird danach keinen weiteren Vertrag mehr unterschreiben. Fernando Alonso, ne, hat ja auch jetzt erst langfristig verlängert und ich glaube, das Angebot kann wiederum Audi nicht matchen, so wie das ja auch Dr. Marco gesagt hat, dass Red Bull das Angebot an Sainz nicht matchen kann. Interessant, dass er das Angebot wohl kennt. Ja, und dann ist es schon vorbei. Ja, und deswegen ist Carlos Sainz auch die Geschichte, die man drumherum erzählen kann, denke ich, die beste Alternative und ich glaube, darauf wird es auch hinauslaufen. Das ist jetzt alles noch ein bisschen Poker. Da werden jetzt noch ein paar Joker gezogen, vielleicht die ein oder andere Klausel reingebracht, weil für Carlos Sainz ist es natürlich ein Rückschritt erstmal. Nico Hülkenberg hat erstmal einen Schritt nach vorne gemacht, ist ja auch nicht schwer. Und für Carlos Sainz ist es halt erst jetzt auch noch eine Saison, in der er sich auch beweisen muss. Ja, also der muss jetzt gerade mehrere Sachen gleichzeitig machen und deswegen kann ich mir vorstellen, ja, schielt er vielleicht mit einem Auge wohin, aber wenn man ehrlich ist, ja, und ich weiß, es tut vielen weh, die Carlos Sainz auch stärker sehen als Charles Leclerc und es tut mir leid, dass Leute so sehen, ja, weil es nicht so ist, aber Carlos Sainz wird jetzt von niemandem wirklich gewollt. Ich glaube, das muss man einfach mal festhalten. Wäre Carlos Sainz bei einem Team die klare Nummer-1-Option auf dem Cockpit, dann wäre der schon unter Vertrag irgendwo und dann wäre das sogar schon auch bekannt gegeben worden, da bin ich mir sehr sicher. Aber keiner will ihn zwingend und ich glaube, dass Audi ihn noch am meisten will. Vielleicht ist er bei Red Bull eine Lösung DEF, ja, bevor man Daniel Ricciardo, Liam Lawson oder was weiß ich wen da reinsetzt, aus dem Junior-Kader, Yuki Tsunoda wegen meiner noch für 2 Jahre, würde man dann Carlos Sainz nehmen. Bei Mercedes im Grunde genau das Gleiche. Bei Mercedes wartet man jetzt gerade auf Max Verstappen. So, und dann ist Sainz eben auch nur die 1B-Lösung. Na, jetzt eigentlich die 2-Lösung. Die Lösung 2 vielleicht, ja. Und vielleicht hat man da sogar noch jemanden, auf den man eher Zugriff hätte, wie in Esteban Ocon, wo man sagt, okay, dem kann man mal einen Einjahresvertrag geben und dann guckt man immer noch danach, was passiert da mit Max Verstappen oder was passiert mit einem anderen Fahrer, der interessant werden könnte. Was passiert, wenn bei McLaren auf einmal das Tischtuch zerreißt und Piastri oder Norris möchten weg? Da würdest du dich ja nicht irgendwie auf Jahre binden wollen mit einem Fahrer, dem du eigentlich nicht mehr zum Einjahresvertrag geben würdest. Und ich finde, das sind so Alarmsignale aus Sicht von Carlos Sainz, die schon beachtlich sind, weil es gibt keinen, der jetzt sagt, du hörst ja auch niemanden sagen, boah, ja, Carlos Sainz ist auf dem Markt, boah, krass, Carlos Sainz ist auf dem Markt, so, da müssen wir zuschlagen, so, das sagt keiner wirklich, so, die müssen schon alle nach Carlos Sainz irgendwie so alles aus der Nase gezogen bekommen und das zeigt mir einfach, dass Carlos Sainz er ist angesehen in der Formel 1, aber er ist jetzt keiner, wo jemand sagt, boah, krass, da muss ich jetzt alles stehen und liegen lassen für, um Carlos Sainz einen Vertrag zu geben und deswegen glaube ich, dass nach ein bisschen Poker am Ende dann das Ding doch bei Audi sein wird. Bei Haas, können wir auch mal ganz kurz drüber sprechen, Dennis? Olli Berman neben wem? Kevin Magnussen nochmal ein Jährchen, 2 Jährchen? Ich könnte es mir vorstellen.
Ja, also mir fehlt die Fantasie, dass Haas noch jemand anderen als Kevin Magnussen bekommen würde. Weil ich glaube, für Kevin Magnussen war es jetzt Gold wert, dass Hülkenberg gegangen ist, weil dadurch sein Sitz doch vielleicht nochmal eine Ecke sicherer geworden ist. Ich glaube, das ist zuweilen, also mir fällt jetzt keine Alternative ein zu Kevin Magnussen, die da wirklich realistisch wäre und Sinn machen würde, weil erstens, ich meine, Haas bringt diese Saison, das muss man sagen, bevor ich da jetzt zu negativ spreche, wirklich im Gegensatz zu den letzten Jahren eine sensationell gute Leistung. Hat natürlich immer begründet durch das Chassis, was Dallara herstellt, durch viele Teile, die man einfach von Ferrari bekommt, natürlich die wenigsten Entwicklungsmöglichkeiten. Von daher einfach auch wahrscheinlich nicht attraktiv genug, da wirklich nochmal jemanden, der einfach vielleicht schneller ist als Kevin Magnussen zu bekommen. Also da bin ich mir persönlich eigentlich sehr sicher. Und alles andere würde mich extrem wundern, wenn das Duo nächstes Jahr nicht Magnussen Berman heißt. Habe ich jetzt keinerlei Alternative, die ich da irgendwo noch im Kopf hätte für Haas, ehrlicherweise.
Ich glaube, eine gibt's, Valtteri Bottas.
Okay, ja, okay. Ja.
Ich glaube, das wäre die einzig. Also die Frage ist, möchte Magnussen das weiterhin? Das ist natürlich auch nicht unwichtig. Der ist junger Vater. Ist das noch das, was er will, für 24 Rennen unterwegs zu sein? Wenn man ihn so an der Strecke sieht, bei Medienrunden, hat man bei ihm auch das Gefühl, hat er eigentlich gar keinen Bock darauf. Manchmal fährt er auch so, muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt zuletzt gegen Yuki Tsunoda. Valtteri Bottas wäre natürlich interessant, weil Valtteri Bottas einen extremen Imagewandel durchgemacht hat, der für das Haas-Team, glaube ich, funktionieren könnte, gerade in den USA. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr attraktiv ist, auch für Sponsoren, die potenziell dabei sein wollen. Ein cooler Chipotle-Spot oder so mit Valtteri Bottas kann ich mir gut vorstellen. Sind ja Sponsor da zum Beispiel. Oder bei Oakberry, wo er sich so eine schöne Acai-Bowl macht, weißt du, und dann mit seinem Fukuhila da steht und irgendwie, was weiß ich, damit bezahlt, wenn er so einen Kreditkartensponsor findet. Also, den könnte ich mir schon vorstellen. Und Bottas sagt ja selbst, er hat Alternativen in der Formel 1. Vielleicht wäre Haas auch eine Alternative in der Formel 1. Und Williams sicher auch, wenn bei Williams eine Umstellung nötig wäre. Also eine ja definitiv mit Logan Sargent, das dürfte ja relativ klar sein. Die Frage ist da ja nur wann. Also da würde ich schon sagen, es ist Bottas noch jemand, der ein Auge aufs Haas-Cockpit werfen könnte und dem ich es auch realistisch zutrauen würde, auch schneller zu sein als Kevin Magnussen.
Ja, also muss ich jetzt zugeben, ich habe Bottas wirklich für nächstes Jahr komplett aus meinen persönlichen Formel-1-Plänen irgendwie verdrängt. Aber das ist gar nicht mal verkehrt. Und wahrscheinlich könnte er dann vielleicht noch einen Anschlussvertrag in der Nesca direkt abgreifen.
Siehst du?
Da, wo er eigentlich auch hingehört optisch.
Genau, genau. Ja.
Gibt es das Newman-Haas-Team noch? Ich weiß
bestimmt.
Gar nicht.
Bestimmt. Ich kenne mich nicht aus, aber bestimmt.
Ich bin jetzt auch kein Nesca-Experte, aber das wäre passend. Ja, doch, charmanter Denkansatz, ehrlicherweise. Bottas, ja. Doch, würde ich sogar mitgehen, auch wenn ich eigentlich mit Bottas abgeschlossen habe. Aber da werde ich doch noch mal weicher mit ihm, ja.
Ja, könnt ihr ja mal uns in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so seht, dass Valtteri Bottas zu Haas passen könnte. Wenn es nach euch geht und unserer Spotify-Umfrage letzte Woche, dann passt Lance Stroll nicht mehr in die Formel 1. 91,5% haben gesagt, nein, er verdient keinen Platz mehr in der Formel 1. Nur 8,5% sagen doch, er verdient einen Platz in der Formel 1. Aber ja, keine Sorge, auch wenn Lawrence Stroll ein paar Anteile mehr verkauft an Arctos Investment oder wie die heißen, Arctos Superspiel, dann heißt es nicht, dass Lawrence Stroll den Laden komplett verkauft aktuell, sondern vielleicht nach und nach das anpeilt und deswegen Lance Stroll sicherlich auch nächstes Jahr noch in der Formel 1 ist. Ja, das war mal so ein kleiner Blick auf das, was rund um Nico Hülkenberg passiert ist. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Oder wir machen eine kurze Pause. Die erste kurze Pause. Auf jeden Fall Pause. Und sprechen dann gleich über Andretti. Und im Grunde genommen kann man da natürlich das Ganze auch ein bisschen überspannen. Ja, also weil Bottas ja auch sicherlich einer wäre, den man bei Andretti vielleicht nehmen könnte. Ja, auch wenn sie dann mal kommen und wenn sie überhaupt kommen und wie das gerade aussieht. Naja, sprechen wir drüber jetzt gleich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder Mild-Hybrid, Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
Live von den Toyota-Gewerbewochen mit den neuen Nutzfahrzeugen, auch voll elektrisch. Mit geringem Verbrauch und hoher Nutzlast geht's direkt aufs Feld. Mit dabei und in der Leasing-Offensive der neue Pro Ace City. Schon ab 156 Euro im Monat, zuzüglich Mehrwertsteuer. Kurzfristig verfügbar bei Ihrem Toyota-Partner.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. In den USA, in Miami, wird es ein Meeting geben zwischen den Offiziellen von Liberty Media und Andretti. Ja, Mario und Michael Andretti dürfen wieder vorstellig werden und werden sich mit Stefano Domenicali zusammensetzen und über einen möglichen Einstieg in die Formel 1 sprechen. Denn nach der Absage im vergangenen Jahr gab es ja einen riesigen Shitstorm gegen Liberty Media, wie das denn sein kann, dass man Andretti trotz der Grundlage, die sie der Formel 1 bieten, grundsätzlich ein finanzielles, ein stabiles Gerüst, dann die Partnerschaft mit General Motors und der Marke Cadillac und jetzt ja neuerdings mit der Eröffnung der Fabrik in Silverstone und einer Ausschreibung von 60 neuen Stellen für das Formel-1-Team. Ja, also, und das im technischen Bereich Aerodynamik, CFD, Modelldesign, Elektronik, Steuerungselemente, IT, Fahrzeug, Leistung und Fertigung und noch viele weitere könnt ihr alles auf Formel-1.de nachlesen. Dass man weitere Incentives bieten möchte, nochmal den Schritt in die Formel 1 zu finden. Und mittlerweile scheint das auch bei Liberty Media soweit angekommen zu sein, dass man sich da auch, und Dennis hat ja vorhin gesagt, ein bisschen weicher geworden gegenüber Valtteri Bottas, Liberty Media ist jetzt auch ein bisschen weicher geworden gegenüber Andretti offensichtlich. Und das Türchen ist zumindest mal soweit auf, dass man es hoffentlich in Miami noch ein bisschen weiter aufdrücken kann. Und wer weiß, vielleicht auch schon mal ein Füßchen reinstellt. Wann sie denn kämen, das ist eine Frage, die noch zu beantworten ist, ob dann 2026 oder 2027, inwiefern Cadillac dann integriert sein wird in diese Planung oder ob sie natürlich einen Motorenpartner erstmal brauchen, der ihnen quasi Kundenmotoren gibt. Auch das sind, glaube ich, noch Themen, die abzuklären sind. Aber grundsätzlich scheint es wohl so zu sein, dass die Chancen, dass Andretti in die Formel 1 kommt, so gut stehen wie fast noch nie. Und das sind natürlich, Dennis, gute Nachrichten für die, die unbedingt dieses 11. Team in der Formel 1 wollen. Bist du auch einer davon, die das 11. Team in der Formel 1 sehen möchten? Und dass das Andretti ist, was macht das mit dir?
Also erstmal muss an der Stelle erstmal ein Gruß raus, nämlich an Falco. Wir können diesen Part nicht machen, ohne Falco zu grüßen, aus unserer Starting with Telegram-Gruppe. Ich würde es tatsächlich begrüßen. Ich glaube einfach, dass ein weiteres Team, ein Team, was dann hoffentlich auch wirklich mitfahren kann und nicht hinterherhängt, der Formel 1 doch einen Mehrwert bieten kann. Natürlich verstehe ich auch die Einstellung der anderen Teams, dass man sich da vom Kuchen nichts wegnehmen lassen möchte. Als Fan glaube ich aber, wären 22 Autos besser als 20. Hört sich jetzt doof und stumpf an, ist aber meiner Meinung nach so. Andretti ist für mich als jemand, der sich natürlich auch viel mit Motorsport beschäftigt, natürlich ein klangvoller Name. Ich kann verstehen, dass es für viele aber nicht so ist, die halt vielleicht halt diese Geschichte gar nicht so kennen, neu zur Formel 1 gekommen sind und kann da auch absolut mit leben, dass es da eben auch diese Argumente gegen gibt. Ich persönlich würde sie gerne sehen, könnte dann auch übrigens, kleiner Giftfall aus der letzten Folge zurück, wesentlich besser mit den 12 Punkteplätzen leben als jetzt. Und daher denke ich schon, dass das einen Mehrwert bringen würde. Ich glaube einfach auch mit Cadillac einen neuen Motorhersteller dazu holen, hat auch was für sich. Man bringt, glaube ich, so ein bisschen amerikanische Motorsportkultur rein. Das finde ich ist auch nicht verkehrt. Ich mag die Art und Weise, wie Amerikaner Motorsport machen, wie die Amerikaner Motorsport leben. Von daher sehe ich persönlich durchaus viel Positives darin. Kann aber, wie gesagt, auch verstehen, warum bis jetzt die Abneigung in der Formel 1 da war. Und das sollte man auch sachlich, glaube ich, immer sachlich sehen, weil viele da natürlich sehr emotional und direkt auf die Formel 1 geschimpft haben und auf die anderen Teams. Geschäftstechnisch, es ist am Ende ein Geschäft, kann ich es nachvollziehen. Wenn ich auf mein Herz höre, würde ich Andretti gerne da haben. Und was sagt dein Herz? Mein Butterkeks?
Nein, ich kann nicht dein Butterkeks sein. Du bist meins. Such dir was anderes aus.
Ja. Du bist mein blütenzartes Haferflöckchen.
So sehe ich mich auch. Es ist schwierig. Ich glaube nach wie vor, dass es sinnvoller gewesen wäre, von Michael Andretti sich ein bisschen demütiger zu präsentieren in der Anfangsphase der Bewerbung.
Und, ja, also Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ja, das finde ich, da möchte ich 100% einsteigen, ja.
Weil es ist halt alles sehr amerikanisch, ja. Und auch das kann man mögen, muss man aber nicht. Und ich bin halt skeptisch, dass Andretti den langen Atem hat, das zu machen, aber bin auch da der Erste, der sagt, wenn das funktioniert und sie bleiben und sie sind erfolgreich und sie sind stabil, die sagen, ja geil, gut, dass sie gekommen sind, aber ich finde, das müssen sie uns erstmal zeigen oder das müssen sie mir erstmal zeigen als individueller Beobachter und als jemand, der ein bisschen skeptischer ist. Und das ist ja auch nur meine Meinung. Ja, ich glaube, dass Andretti jetzt per se nicht den großen Mehrwert bringt. Ich bin da tatsächlich eher bei den anderen Teams der Formel 1. Andretti ist halt in den USA ein großer Name, aber bis auf ein paar Hardcore-Fans, die natürlich auch in unseren Gruppen sind, klar, Grüße an alle, interessiert Andretti jetzt, glaube ich, gar nicht so viele. Das ist bei der Marke Cadillac natürlich anders. Und wenn man es natürlich hinbekommt, General Motors davon zu überzeugen, sich als Motorenlieferant zu melden und dass das auch alles so funktioniert, wie man sich das wünscht, dann, alle Achtung, dann ist das eine gute Sache. Und ich glaube, dann hat es auch Beine, auf denen es laufen kann. Bis dahin bin ich halt irgendwo habe ich Verständnis dafür, dass die Teams natürlich gerade, die halt so viele Jahre schon da waren, die auch die Finanzkrise mitgemacht haben, natürlich nicht alle, aber die eben auch durch das Tal der Formel 1 gegangen sind, jetzt am meisten davon partizipieren möchten, dass es gut läuft. Und dann kommt natürlich ein 11. oder gar ein 12. Team super ungelegen. Und ich finde auch, da kann man sogar ein bisschen Verständnis für haben, auch wenn man da eher kritisch dem gegenübersteht, weil ich glaube, es ein völlig normaler menschlicher Vorgang ist. Also wenn ich jetzt hier was aufbaue und jemand kommt und möchte mir meinen Anteil vom Kuchen streitig machen, dann muss der mir erstmal beweisen, warum es sich lohnt, ihn überhaupt reinzulassen in den Club. Und ich finde, das ist auch völlig legitim, dass man das so macht, weil die Formel 1 halt nun mal ein Closed Circle ist. Und wenn diese Teams in ihrer Funktion in der Lage sind, das durchzusetzen, dass das funktioniert, dann spricht es ja auch so ein bisschen für das System, was sie kultiviert haben. Und dann funktioniert dieses System halt auch. Jetzt finde ich es aber auch trotzdem gut, dass man sich nochmal zusammensetzt, nachdem es ja ein erstes Tohuwabohu um dieses Treffen gab, was im Spam-Ordner gelandet ist. Ist auch so eine Geschichte, die kannst du eigentlich keinem erzählen, ja, in dieser hochmodernen Welt, aber sei es drum. Gehört jetzt wohl irgendwie auch dazu, dass man sich jetzt nochmal zusammensetzt, weil man merkt, ah, vielleicht kann man ja einen Weg finden. Und ich glaube, darum geht es jetzt, einen Kompromiss zu finden, wie man das bestmöglich hinbekommen kann. Es ist natürlich auch schwierig, immer auf diese Gerüchte einzusteigen. Das gehört auch noch dazu, wenn dann immer rumläuft oder es rumgeht, dass die Teams ins Concorde Agreement schreiben wollen, dass es nur 10 Teams geben soll und das fixiert. Ja, dann mag das ja vielleicht ein Gerücht sein, aber es muss ja nicht so sein, dass das wirklich so ist. Vielleicht möchte auch wieder jemand politischen Druck machen. Und das sind halt so Sachen, ich finde, aktuell wird in der Formel-1-Landschaft einfach super viel, super heiß gegessen, bevor es dann am Ende fix ist. Und klar, muss ich mich selber auch mit einbeziehen. Und gerade so im Fall Andretti ist das vielleicht so ein Fall bei mir. Jetzt warten wir mal ab, was da in Miami passiert. Ich glaube persönlich nicht, dass nur weil 22 Autos im Feld sind, und das ist das andere Thema, was du ja auch aufgemacht hast, die Rennqualität besser wird. Ich finde die Rennqualität mit den 20 Autos eigentlich ganz gut. Ich fühle mich prinzipiell eigentlich auch gut unterhalten von der Formel 1. Ich weiß nicht, ob 2 oder 4 Autos mehr das dann besser machen oder ob der Kohl nicht schon fett genug ist. Und also, das sind halt Sachen, die weiß ich erst, wenn ich es gesehen habe. Und wenn ich sehe und sage, ja, ist geil, dann ist geil. Und wenn ich sehe und ich sage, ja, ist nicht geil, dann ist halt nicht geil. Ja, aber damit muss man dann auch klarkommen. So, und das bin ich natürlich auch sehr offen für und sage, okay, wenn es so ist, dann freue ich mich über Andretti, dann freue ich mich auf Andretti. Ich bin gespannt, was sie für ein Team aufstellen. Ich bin gespannt, welche Fahrer sie holen. Ich bin gespannt, wie sich das dann in Silverstone auch entwickelt. Das finde ich super klug übrigens, dass sie das gemacht haben. Das ist erneut natürlich, klar, auch irgendwo eine politische Möglichkeit, da ein bisschen Druck aufzubauen. Man macht aber auch ein Formel 2, ein Formel 3 Team. Also, ne, die machen das schon gut. Und die scheinen es ernst zu meinen. Nur, wie gesagt, jetzt machen sie alles auf einmal. Ich hoffe, denen geht die Luft nicht aus. Weil auch ich kann aus meinem eigenen Leben sagen, ich habe mich auch schon mal übernommen. Und ich habe auch schon mal 10 Ideen gleichzeitig versucht umzusetzen. Am Ende ist alles krachend gescheitert. Ja. Deswegen, sie sollen reden. Sie sollen vernünftig reden und dann bin ich echt gespannt, ob man nicht schon relativ bald nach Miami da irgendwie was verlautbaren lässt. Vielleicht sogar noch am Miami-Wochenende, weil das natürlich in den USA riesig wäre, ne? Wenn man da dann sagen könnte, ja, Andretti kommt oder dann vielleicht spätestens in Las Vegas Ende des Jahres. Das wäre natürlich eine Nummer, wo man sagt, ja, dann hat man, glaube ich, den Punkt genau gesetzt, an dem es sein müsste. Und wenn die anderen Teams dann auch damit einverstanden sind, dann hey, sollen sie es machen. Kurzum, mein Herz ist jetzt nicht so an Andretti verloren und an der Idee verloren, 22 bis 24 Autos im Feld zu haben, dass davon die Zukunft der Formel 1 abhängt. Weil ich glaube, die Formel 1 ist allgemein gerade in einer Situation, wo sich die Blase immer weiter aufbläst. Und ja, wie gesagt, die Rennqualität stimmt im Grunde genommen. Ich finde, das Teilnehmerfeld stimmt im Grunde genommen. Also ich hab's da halt nicht so wie andere da draußen, auch von euch, die da sehr vehement sind und sagen, ja, wir brauchen, aber da bin ich nicht ganz so. Was aber auch okay ist, finde ich. Also ich finde, beide sollten ihre Daseinsberechtigung haben, oder?
Ja, absolut. Also es gibt einfach, das ist wie in einer vernünftigen Diskussion, es gibt für beide Seiten Argumente. Du hast gerade sehr viele genannt, die ich auch genauso sehe. wo ich auch voll mitgehen würde. Wie gesagt, ich sehe mich schon so ein bisschen in die Richtung, dass ich jetzt nicht fordere. Ich wäre auch nicht sauer, wenn die jetzt sagen würden, Andretti kommt nicht, wir bleiben bei 10. Kann ich auch gut mitleben. Persönlich finde ich aber irgendwie, ich bin halt jemand, der auch doch gern, ich gucke einfach gern Formel 1, ich sehe gern Formel 1 und ich würde mich auch einfach irgendwo freuen, einfach zwei Autos mehr. Nicht, weil ich sage, die Rennen sind jetzt schlecht, sondern einfach zwei Autos mehr sind zwei Autos mehr. Ja, dafür müsst ihr jetzt eigentlich was ins Phrasenschwein werfen.
Zwei Autos mehr. Ich finde, das ist auch ein völlig logischer Satz.
Eben, sag mir irgendwas, was an dem Satz nicht stimmt.
Richtig.
Und von daher hätte ich nichts gegen die Idee. Ich bin aber mal gespannt. Und das, was du gerade sagtest mit den 60 ausgeschriebenen Stellen der Fabrik in Silverstone, Formel 3, Formel 2 Team, mich würde wirklich brennend interessieren, wie Andretti damit umgeht, wenn diese Tür Formel 1 jetzt endgültig zugeht. Weil die haben ein mega Invest gemacht und ich sehe das wie du, ein mega kluges Invest, da rein in die Formel 1 zu kommen und eben da wirklich gute Punkte getroffen, wie ich finde. Die Frage ist aber wirklich, was macht man jetzt alleine mit diesen 60 Leuten, die man jetzt einstellen möchte, wenn die FIA, beziehungsweise nicht die FIA hat ja eigentlich grünes Licht gegeben, aber wenn die Formel 1 jetzt sagt dazu, die Tür bleibt zu, wir bleiben bei 20 Autos, was macht Andretti dann mit den 60 Leuten, die sie in Europa, die können sie jetzt ja nicht mal einfach nach Amerika holen ins Indycar-Team oder sonst wohin. Das ist eine Frage, die ich mir sehr schnell gestellt habe, als diese News aufkam.
Finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige und gute Frage. Und das ist halt, das sind jetzt, glaube ich, alles so Themen, die dann halt, die es halt zu besprechen gilt, weil das Ding kann ja natürlich auch in die Hose gehen, also generell. Und auch bis die dann einsteigen. Klar, 2 Jahre klingt jetzt erstmal wenig, aber es ist natürlich trotzdem Zeit. Oder es klingt erstmal viel, aber es ist eigentlich wenig in so einer Welt. Das dann alles auch zu besetzen und aufzubauen und zu sagen, okay, dann sind wir da. Und ich glaube aber, wenn man sich jetzt nochmal zusammensetzt, dann ist man auch nah dran, dass das dann funktioniert. Also ich glaube, dass das Ansinnen von Liberty jetzt schon ist, das irgendwie hinzubekommen, dass man Andretti diesen Platz gibt, dass man aber auch die Außendarstellung so legt, dass man selber möglichst wenig Gesichtsverlust hat und Andretti und Cadillac, der rote Teppich ein bisschen ausgerollt wird und man denen das Gefühl gibt, dann auch gewollt zu sein. Und ja, also ist eine extrem spannende Situation und vielleicht ja auch eine Blaupause für ein eventuell 12. Team, je nachdem. Es kann ja bis zu 12 Teams dabei sein. Das ist ja die Maßgabe der FIA. Und vielleicht begeistert sich dann noch ein 12. Team, ein weiterer Hersteller, der dazu möchte, für die Formel 1. Und dann haben wir vielleicht perspektivisch 28, 29, vielleicht dann die gewünschten 24 Autos im Feld, aber dann wären es dann erstmal 22. Ja, Dennis, Abschlussfrage, was glaubst du? Andretti, kommen sie jetzt oder kommen sie nicht?
Boah, mit dem Invest, ich würde einfach aus dem Bauch heraus sagen, mit dem Invest kann die Formel 1 eigentlich guten Gewissens in der Theorie sagen, sie können rein und ich glaube einfach mal, es klappt. Ich glaube, es klappt. Ich bin da positiv für Andretti.
Ja, mittlerweile glaube ich das auch. Also ich war sehr, sehr, sehr sicher, dass sie nicht kommen werden. Und ich glaube auch, wäre man jetzt von Liberty nicht auf die Idee gekommen, das nochmal zu versuchen, aus welchen Gründen auch immer, dann wäre das auch nicht passiert. Aber ich glaube, jetzt sind sie so und so weit. Also auch die Schritte, die sie jetzt gemacht haben mit der Fabrik in Silverstone, haben mich dann weich gemacht in Richtung Andretti, um den großen Philosophen Dennis Lewandowski zu zitieren. Ich glaube, sie kommen. Die Frage ist halt, wann? Ich glaube, 26 eher als, also 25 auf keinen Fall. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Es wäre auch dämlich. Also das wäre nun wirklich dämlich, wenn sie es machen würden. Aber 26, vielleicht sogar erst 27, je nachdem, was Cadillac macht, inwiefern man sich dazu überreden lässt, dann tatsächlich auch einen Motor zu bauen. Da wäre nämlich der Start jetzt schon sehr spät, wenn man sieht, was Audi und Red Bull Powertrains und so machen. Aber ja, ich glaube, Andretti kommt in die Formel 1. Und dann bin ich gespannt, welche Fahrer sie haben, welche Fahrer sie holen. Ich lese immer wieder den Namen Colton Herta, der wird es nicht sein, weil er wird keine FIA Superlizenz bekommen. Aber da gibt es ja noch andere, die glaube ich, dann interessant werden, ne? Wenn man dann auch Richtung Petto Award vielleicht schaut oder so, die dann eine Chance bekommen könnten, in der Formel 1 da dabei zu sein. Vielleicht findet man noch einen anderen amerikanischen Fahrer und dann halt einen europäischen quasi, der dann vielleicht mit der Erfahrung auch helfen kann, das Team aufzubauen und zu helfen. Da kommt dann wieder so ein Valtteri Bottas zum Beispiel ins Spiel, der da mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte, natürlich ein Imagespringer auch wäre. Vielleicht würden die auch versuchen, einen der großen Fische zu bekommen, obwohl ich nicht glaube, dass sie die Kohle dafür haben, aber da bin ich ja jetzt schon öfter überrascht gewesen. Aber ja, ich glaube, die werden kommen. Was denkt ihr? Glaubt ihr, Andretti kommt jetzt und wann kommen sie? Schreibt es gerne in die Kommentare unter unsere Social-Media-Postings. Und jetzt machen wir noch eine kurze Pause. Und dann sprechen wir über neue Technik und der Wunsch von Stefano Domenicali, nicht nur ein 11. Team in die Formel 1 zu holen, sondern vielleicht auch bald 11 Sprintrennen die Saison zu fahren. Wenn euch das interessiert, dann bleibt ihr bitte dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Bei Volvo haben sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder Mild-Hybrid, Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, mit der Vorschau auf den großen Preis von Miami. So viel Vorschau auf Miami haben wir noch gar nicht gemacht. Ist natürlich auch immer so ein News-Roundup, weil wir wissen ja gar nicht so sehr, was in Miami dieses Jahr passiert. Wir wissen nur, dass es ein Sprintwochenende ist und da kommen wir direkt zum nächsten Thema, nämlich Sprints, Dennis. Wir haben ja jetzt 6 in dieser Saison und eins haben wir ja schon gehabt, letztes Mal in China. Die einen sagen, war gut, die anderen sagen, na, war okay. Mal gucken, wie es in Miami wird. Wir wissen da auf jeden Fall, dass es wieder eins sein wird. Haben noch weitere Rennen dieses Jahr. Und wenn es nach Stefano Domenicali geht, Dennis, dann ist das Ende dieser Fahnenstange noch nicht erreicht.
Nee. Er hat in einem Interview mit Sky Sports F1 halt gesagt, wir müssen sicherstellen, dass jeden Tag Action auf der Strecke ist, damit die Fans kommen und Spaß haben. Und auf die Frage, ob es dann mehr Sprintrennen geben sollte, sagte er, warum nicht? Ich würde sagen, das wäre großartig, weil es jeden Tag spannend ist. Also schauen wir uns das in Zukunft an. Und das Thema möchte er jetzt sehr gerne und sehr schnell mit in die F1-Kommission nehmen. Und ja, die einen, die Sprintfreunde wird es freuen, die Sprintgegner werden sich schütteln. Und dann würde ich jetzt einfach mal ganz kurz die Rolle des Moderators annehmen und dich fragen, Kevin, was hältst du von 11 oder mehr Sprints?
Gar nichts. Gar nichts.
Gar nichts.
Ich möchte, dass dieses Sprintformat einfach komplett abgeschafft wird. Es tut mir leid, dass ich klinge wie eine kaputte Platte. Vielleicht bin ich es auch. Aber nee. Oh, nee. Nee, wirklich nicht. Ich verstehe ja, woher Stefano Domenicali kommt, weil natürlich die Sprintwochenenden Promotern super schmackhaft zu machen sind. Dann haben sie ja vor ein paar Wochen diese Zahlen rausgegeben, da haben sie es ja auch klug gemacht, ja, also diese Steigerung des Interesses an Rennen, wo Sprints dabei waren, ja. Mehr Interesse an Belgien Samstag oder an Belgien Freitag oder so, aber auch nie in absoluten Zahlen, sondern immer so prozentual. Also du weißt ja gar nicht dann, wie sind die absoluten Zahlen überhaupt. Und dann natürlich immer so dieses, der amerikanische Markt. Und da kann ich es natürlich verstehen, dass für den amerikanischen Markt nett ist, so ein Rennen zu haben, was halt quick and dirty quasi läuft. Man muss nicht viel machen, es ist wie so ein Arcade-Spiel, du wirfst mal einen Cent ein und dann wird halt gezockt. Und so wirkt es dann ja auch. Und wenn es mehr Rennen, wenn es mehr Sprints gibt, dann möchte ich meinen Vorstoß von letzter Woche nochmal erneuern, dann muss es eine eigene Sprint-WM geben. Weil, und von dem Punkt kriegt man mich, glaube ich, nicht weg. Ich finde nach wie vor, dass es eine Wettbewerbsverzerrung ist, wenn es 2 Park-Fermés gibt, obwohl beide Rennen in die gleiche Wertung eingehen. Und das darf nicht sein. Ja, also da müssen wir Veränderungen haben. Und 6 ist schon viel, finde ich. Ich finde 6 schon viel tatsächlich. Und klar, dann sagen einige Leute bei der MotoGP, da ist jedes Sprint-Rennwochenende Sprint. Ja, aber ist das, also muss das sein? Ich glaube nicht, dass die Formel 1 das braucht. Ich glaube, dass die Formel 1 was anderes bräuchte, um interessant zu sein, um interessant zu bleiben. Aber es zahlt halt gut. Und von daher, glaube ich, können wir es gar nicht verhindern. Weil wenn die Formel 1 weiter sagen kann, dass es einen potenziellen Anstieg im Interesse an Sprintwochenenden gibt, dann werden die sich bestätigt fühlen. Und dann werden die TV-Stationen sagen, ja, für uns ist das aber super, weil wir verkaufen dadurch mehr Werbung. Und so dreht sich dieses Hamsterrad des Kapitalismus einfach weiter. Wenn an der Strecke genug los ist, wenn in den Fernsehstationen genug los ist, die Fernsehstationen natürlich mehr Geld zahlen, weil die nächsten Rechteverhandlungen stehen ja auch mal irgendwann an perspektivisch, ich glaube 28 läuft ja gefühlt alles aus, dann ist das natürlich ein Riesentreiber. Ja, dann kannst du sagen, du hast jetzt hier 11 Rennen, vielleicht machst du auch mehrere Pakete und machst es wie, gut, dann sollte The Zone vielleicht nicht mitbieten. Spaß beiseite. aber dann hast du halt mehrere Pakete, hast irgendwie so ein Sprintpaket oder so und du kannst halt viele mehr vermarkten und deswegen kann ich das dann schon, ich kann den Vorstoß nachvollziehen, aber bitte nicht. Also bitte. Ich brauch's nicht, aber Dennis, bitte. Also wenn du, wie hast du es wahrgenommen, was er gesagt hat? Und ich weiß, du bist ja dem Sprint offener gegenübergestellt, als ich es bin.
Ja, das wäre mir aber definitiv zu viel. Also ich bin ja auch begeisterter MotoGP-Gucker. Du hast das gerade sehr gut gesagt. Da ist ja mittlerweile jedes Rennen mit einem Sprint. Und das ist selbst mir als Motorsport-Liebhaber, der das super gerne guckt, echt too much. Ich merke bei mir selber, ich gucke einfach nicht mehr jeden Sprint bei der MotoGP. Es hat sicher seine Vorteile. Das ist quick and dirty, das hat schon sehr getroffen. Man kann auf die schnellen Rennen gucken, hat kurzweilige Rennaction und das hat sicher was zu bieten. Aber das jedes Wochenende zu haben, das würde auch, glaube ich, mir als Formel-1-Gucker, der jedes Rennen guckt, jede Quali und versucht, so viele Trainingssessions wie möglich zu gucken, mir, glaube ich, dann irgendwann auch den Atem rauben. Und das halte ich für sehr gefährlich, diese Übersättigung, gerade derjenigen, die am Ende am meisten am TV sitzen. Ich finde es andererseits natürlich charmant, das Ganze an der Strecke live zu haben. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe eigentlich mit, wie sagt man heutzutage, Fingers crossed da gesessen und gehofft, dass Ungarn, wo ich selber da bin, Sprintwochenende wird, weil ich es gern live einfach mal gesehen hätte. Und ich glaube, an der Strecke hat das auch einen Mehrwert. Aber wenn wir es global sehen und als TV-Zuschauer, wird es dann einfach irgendwann zu viel. 6 halte ich für vollkommen okay. Ich würde da auch noch mal kurz einwerfen, weil ich da auch noch mal was gelesen habe. Ich glaube, es war in unserem Discord zum Thema Parc-Fermé-Regel, wo gesagt wurde, dass das auf der anderen Seite es auch noch mal spannender machen könnte. Da habe ich mir auch noch mal Gedanken zugemacht, bin aber doch am Ende zum Entschluss gekommen. Wir hatten jetzt eine vielleicht positive, aus Fansicht positive Entwicklung, wenn man das so sehen möchte, mit dem Mercedes ja, Absturz quasi. Ich glaube aber auch, da wird es aufs Große und Ganze gesehen darauf hinauslaufen, dass am Ende nur die Top-Teams profitieren, wenn sie sich mal vergreifen und dann am Ende einfach das Ganze fürs Rennen dann wieder korrigieren. Von daher würde ich trotzdem dabei bleiben. Das Sprintformat, wie wir es letztes Jahr hatten, ist das, was mir persönlich am besten gefallen hat. Das könnte ich mir 6-mal in der Saison auch wirklich gut angucken. Aber alles darüber hinaus wäre selbst mir, der wirklich eigentlich doch, Entschuldigung, recht positiv dem Sprint gegenübersteht, dann wirklich zu viel. Und dann wird es auch irgendwo Qual werden und dann wird es auch, glaube ich, irgendwann anfangen, dass man einfach mal da eine Session auslässt, da einen Sprint auslässt oder nur den Sprint guckt, das Rennen guckt. Und das möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich wirklich die ganze Saison verfolgen, danach auch noch so gut wie möglich alles im Blick haben, was in der Saison passiert ist. Und ich glaube, das wird sich dann wirklich maximal verlieren. Weil ich merke es in der MotoGP, man kommt einfach nicht mehr mit, wann ist was passiert, wann hat wer gewonnen. Ich könnte dir, obwohl ich bisher viele MotoGP-Rennen dieses Jahr auch doch geguckt habe, auch weniger als sonst durch die Sprints, aber echt nicht mal mehr sagen, wer jeden Sieg und jeden Sprint geholt hat. Auch letztes Jahr nicht, wo ich es noch wegen der Titelentscheidung wirklich sehr intensiv verfolgt habe. Und das würde, glaube ich, in der Formel 1 auch relativ schnell passieren.
Machen wir doch nochmal so eine Spotify-Umfrage, weil ich finde das eigentlich ganz cool. Also wenn ihr bei Spotify hört, könnt ihr so eine Umfrage mitmachen, dann stelle ich da mal die Frage, wie viele Sprints wären für euch okay? So, dann machen wir 6, die wir jetzt haben, dann machen wir irgendwie 6 bis 10, 10 bis, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Hälfte der Rennen als Sprint machen, aber ich kann es mir wiederum doch vorstellen, 10 bis 14 oder so, an allen Wochenenden wegen meiner und ich möchte keine Sprints sehen. Irgendwie sowas. Mache ich mal, stimmt da mal ab. Ja. Finde ich mal interessant, da so ein Bild zu bekommen. Ja, und was aber auch noch mit reinspielt bei der Überlegung, ich finde halt, dann ist das mit dem Budget Cap halt nicht mehr weit genug gedacht, ja. Also da ist ja ein Rattenschwanz dran. Also diese 6 Rennen, da gab es ja dann auch schon eine Anpassung ans Budget Cap und so. Und ich frage mich halt, wenn du nicht einen großen Mehrwert bietest, das sind wir bei diesem Thema Mehrwert, in der Formel 1, entweder mehr Punkte oder mehr Geld oder keine Punkte für die WM, aber dafür eine eigene Sprint-WM und dafür mehr Geld oder wie auch immer geartet. aber gleichzeitig das Budget Cap muss dann immer weiter angepasst werden. Und klar, es gibt einen Inflationsausgleich, aber gefühlt so von meinem Verständnis dem Budget Cap gegenüber, spricht das, was man jetzt da plant, eigentlich gegen den Sinn des Budget Caps. Weil wenn du immer mehr Content produzieren möchtest mit der Formel 1, und nichts anderes ist es ja. Also wir reden jetzt nicht mehr darüber, die Formel 1 generiert jetzt Content. Also wir müssen uns davon freimachen, dass es jetzt hier nur um Sport geht, sondern es geht um Content. Und wenn du mehr Content produzierst, wird das auch teurer sein. Das heißt, du musst das Budget Cap wieder anpassen und irgendwie so von dem, wie ich mir das vorgestellt habe, spricht das jetzt auch so ein bisschen gegen das Budget Cap, weil gefühlt geht ja eh keiner Risiko in den Sprints, außer er ist Fernando Alonso und scheißt eh auf alles. Aber das war's dann auch schon. Da hast du mal hier einen Crash, weil einer den Start verhunzt oder da war's. Aber ich glaube, die atemberaubendste Sprintfahrt war halt vielleicht wirklich Hamilton 2021. Also da, aber auch dank DRS und Co. Relativ gut nach vorne gekommen ist. Und dann, weil es natürlich da die Startaufstellung für den Sonntag gemacht hat, am Sonntag dann nochmal eine geile Performance haben konnte. Und da müssen wir über alles widersprechen, finde ich. Über das Wochenendformat, über die Aufteilung, über das Parc Fermé, über das, was möglich ist nach dem Sprint. Und ich habe das Gefühl, wenn man jetzt schon im zweiten oder im dritten oder im vierten Jahr des Sprints, keine Ahnung, ich glaube 21 gab es die ersten Male, wenn man da jetzt immer noch am Reglement rumfuscht, beziehungsweise am Wochenendformat hier oder Parc Fermé da, spricht es ja eigentlich schon dafür, dass man nicht wirklich einen Plan hat von dem, was man machen möchte. So, und wenn man dann sagt, wir machen 11 oder 12 von den Dingern, also ich glaube, da würde man sich übernehmen. Nicht nur nach außen hin, weil es einfach viel zu viel Content ist irgendwann. Und weil, ich meine, klar, einerseits kann man sagen, eine halbe Stunde Rennen ist schnell geguckt. Ja, setz dich aufs Klo, wenn die Familie zu Besuch ist, guckst Formel 1 und sagst, ja, hab einen langen Schiss gehabt. Ja, so. Und dann frage ich mich aber auch, gucken die Leute dann am Sonntag das Rennen auch noch? Oder interessiert es sie dann gar nicht mehr? Weil sie schon Rennen gesehen haben und quasi schon ihren Fix hatten sozusagen. Und ja, das sind so Sachen, glaube ich, die muss man einfach beobachten, wie sich das Guckverhalten der Leute auch entwickelt. Ist Sprint eher ein Real-Life-Thema? Ist Formel 1 generell ein Real-Life-Thema? Oder ist es eher ein Live-Thema? Auch eine interessante Frage.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ne? Das wäre auch mal interessant, wie viele Leute gucken wirklich live und wie viele wirklich mittlerweile im Real-Life.
Und das sind alles so Seitenaspekte, die, finde ich, dann auch wichtig sind in der Bewertung des Sprintformats und in der Neubewertung der Häufigkeit des Sprintformats, weil ich finde, es sollte halt ein Qualitätsmerkmal sein und nicht ein Quantitätsmerkmal. Aber gut, wer bin ich? Ich bin ich, du bist du, ihr seid ihr und am Ende entscheiden eh die Kohle machen. Also von daher können wir uns auch den Mund fusselig reden.
Aber einen Punkt würde ich auch nochmal ansprechen.
Ja.
Das würde im Endeffekt ja auch, wenn man es jetzt mal wirklich ausweitet, wirst du wahrscheinlich auch nicht drum rumkommen, einen weiteren Motor zu stellen.
So.
Und das würde dann im Endeffekt ja eigentlich auch irgendwo wieder gegen den Nachhaltigkeitsgedanken, den die Formel 1 ja eigentlich so groß ansetzt, gehen.
Und Reifensätze. Dann,
Reifensätze, Motoren. Wenn du jetzt wirklich nochmal das Doppelte an Sprints fährst, dann bist du locker nochmal mindestens einen Motor eigentlich den Teams schuldig. Und dann baut das Team halt wieder mehr Motoren. Und dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der eigentlich ja so ganz groß plakatiert wurde von der Formel 1, der ist dann irgendwo auch wieder weg. Du hast es gerade so schön gesagt, für das Rad des Kapitalismus.
Und es gibt auch ein Motoren-Budget-Cap ab 26.
Ja,
kommt auch noch dazu.
Guter Punkt, ja.
Also, ich weiß nicht, ob Short-Term da Long-Term überwiegt, was die Ideen angehen von Stefano Domenicali. Wie gesagt, aus seiner Sicht als Chef, als CEO der Formel 1 und als jemand, der das verkaufen muss, verstehe ich das total. Ja, werden wir beobachten. Und wie gesagt, am Ende entscheiden die das einfach eh über all das, was jemand will. Und wenn die Zahlen stimmen, dann in allen Bereichen, dann wird es da auch mehr geben. Das glaube ich dann schon. Neu geben wird es jetzt auch eine neue Kamera. Das hast du mir erzählt, das habe ich gar nicht so mitbekommen tatsächlich. Was ist das für eine neue Kamera, die da kommt?
Genau, ab Spanien wird es eine Kamera geben, die hinten am Diffusor ist, auf der Heckleuchte, so wie ich das verstanden habe, die uns einzigartige Bilder von Verfolgungsduellen liefern soll. Man kennt, der geneigte DTM-Gucker und Sportwagen-Gucker wird die Kamera teilweise schon kennen. Ich glaube, mich auch zu erinnern, dass sie früher in der Formel 1 in der Form schon mal eingesetzt wurde. man hat einfach nicht, also freies Bild und nicht mehr mit dem Heckspoiler verdeckt, freies Bild auf den Hinterfahrenden. Und ich glaube, das kann zuweilen doch schon spannende Bilder erzeugen. Und da würde ich wirklich sagen, macht die Formel 1 momentan wirklich viel richtig. Ich bin auch ein sehr großer Fan dieser Neigungskamera, die man ja jetzt hat. Finde ich total spannend und cool zu sehen. Und ich bin ehrlich, ich freue mich auf die Bilder. Ich glaube wirklich so, wenn es eng an eng geht und die Nase, jetzt, vielleicht wäre sie auch ganz spannend bei Ricciardo gewesen in China, dann hätte man Lance Strolls Nase mal von ganz nahen gesehen. Aber ich glaube am Ende des Tages, dass da schon ein paar schöne Bilder zusammenkommen, gerade in engen Duellen. Da bin ich wirklich gespannt drauf.
Aber geht das denn so mit der Hitze und den Vibrationen? Also wie soll man das denn so stabil hinbekommen?
Also es wurde geschrieben, ich habe den Artikel, der Artikel ist auch auf Formel1.de zu finden, dass die sehr lange daran getüftelt haben, weil es auch ein sehr langer Weg hin ist zu dem Modul und die Teams aber jetzt auch alle sich darauf geeinigt haben, dass sie es machen, also dass es wohl keine aerodynamische Störung durch die Kamera geben würde. Es war aber wohl ein sehr langer Weg dahin, das so zu bauen, dass man eben keine Indifferenzen hat oder keine Probleme eben, weil es eben wirklich hinten sehr heiß ist, weil der Kabelgang sehr lang ist. Aber so wie ich es gelesen habe, ist es wirklich so, dass man jetzt sicher ist, dass das Ganze funktionieren soll und bin wirklich gespannt auf die Bilder.
Spannend. Also wenn ja mal, wird er in Barcelona sein, vielleicht kriegen wir da auch so einen Medieneinblick mal, wie die Kamera dann aufgebaut ist und so und wie das alles aussieht, so von nahem auch an den Autos dran. Sehr, sehr spannend. Also da überlegt man sich ja mal was Neues. Gab ja auch mal diese 360-Grad-Kamera. Die gibt es jetzt irgendwie gar nicht mehr so wirklich. Dann, was hat man noch? Du hast schon diese an der Heckfinne sozusagen, kennen wir ja auch schon.
Die Helmkamera, ne? Sehr prominent, dann ja auch neu gekommen. Prominent.
Dann die Drohne, die es irgendwie nur noch an manchen Strecken gibt, die sie aber irgendwie auch abgeschafft haben. Ich glaube, die flog ja auch in Barcelona dann an der Service Road da mit, in diesem Infield quasi. Na, aber das ist halt, ne? Content is King und du brauchst halt interessante Kameraperspektiven, gerade wenn du dann so an das Thema Apple Vision Pro und sowas denkst, wenn du irgendwann die Formel 1 quasi super immersiv irgendwie mit so einer Smart-Brille gucken kannst, total drin, mit Kopfhörern noch auf und irgendwie komplett in der Welt, wenn du da natürlich so diese Bilder produzieren kannst, die stabil sind, die geil aussehen, dann ist das ist dann halt so Content-Gedanke Mehrwert, ne?
Ja, definitiv. Und ich glaube, es ist wirklich auch ein Zubrot zur Formel 1, der wirklich Sinn macht, der auch den Fans Spaß macht. Ne? Es sind neue Kameraperspektiven, man sieht einfach mal was und es macht einfach das Erlebnis irgendwo runder. Und ich glaube, da steht und fällt auch viel mit, wenn man es eben am Fernseher verfolgt. Ich würde zum Beispiel, ich war in China am Anfang beim Start total angenervt von der Regie, weil da einfach Bilder dann kamen, die nicht passten. Und ich glaube, haben wir auch über Jahre beim Thema Monaco besprochen, in unseren Gruppen und auch ihr damals schon im Podcast. Eine gute Regie, gute Bilder sind für das Erlebnis als Fernsehgucker einfach unerlässlich. Und da, glaube ich, bietet die Formel 1 mittlerweile wirklich sehr viel Mehrwert. Und da freue ich mich wirklich über jede Innovation. Und da sitze ich mich auch gerne ganz vorne mit ins Hamsterrad des Kapitalismus. Weil ich das wirklich cool finde und innovativ. Und ich glaube, das brauchen wir auch wirklich.
Sollen wir diese Ausgabe im Hamsterrad des Kapitalismus nennen? Mal gucken, wie sie läuft.
Ja.
Gut, dann machen wir das. Weil das nächste Thema ist auch ein kapitalistisches. Nach einer kurzen Pause gehen wir dann auf den großen Preis von Miami ein. Und da gab es ein interessantes Interview in einem Podcast mit dem CEO der Miami Dolphins, die ja dafür verantwortlich sind, dass die Formel 1 am Hard Rock Stadium fährt. Und da haben wir mal einen Einblick bekommen, wie viel Impact die Formel 1 eigentlich auf Miami hat und auf das Event und auf das, was einzunehmen ist. Und das ist eine ganz schöne Menge. Da ist mir selber die Kinnlade ein bisschen runtergeklappt. Und wir blicken natürlich auch voraus auf das Sprintwochenende in Miami. Von wem erwarten wir große Dinge? Wird Logan Sargeant sein letztes Rennen fahren in der Formel 1? Ja, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder Mild-Hybrid, Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
Live von den Toyota-Gewerbewochen mit den neuen Nutzfahrzeugen, auch voll elektrisch. Mit geringem Verbrauch und hoher Nutzlast geht's direkt aufs Feld. Mit dabei und in der Leasing-Offensive der neue Pro Ace City. Schon ab 156 Euro im Monat, zuzüglich Mehrwertsteuer. Kurzfristig verfügbar bei Ihrem Toyota-Partner.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Miami, ein echter Treiber der Wirtschaft für die Miami Dolphins. Denn, wie ihr vielleicht wisst, in den USA ist es ja tatsächlich so, dass diese Stadien und die ganzen Areale drumherum, die Veranstaltungsgelände den NFL-Teams oft gehören, weil diese riesen Stadien natürlich diesen NFL-Teams gehören und dementsprechend als Mietobjekte genutzt werden können. So wie der große Preis von Miami für die Miami Dolphins und dessen Geschäftsführer Tom Garfinkel. Der ist derjenige, der das Ganze dahin gebracht hat, weil er hat einen Pitch in die Formel 1 gegeben, also zu Liberty Media gegeben. Die wollten ja eigentlich Downtown Miami machen. Und da hat er ihnen gesagt, nee, das sollten wir nicht machen. Man kommt doch lieber zu uns ans Stadion. Miami Gardens ist ein bisschen außerhalb. Und die haben dann, was ja viele von euch ja auch wissen, wahrscheinlich dieses Parkplatzareal vor dem Stadion. Das ist die Strecke der Formel 1. Und da hat man jetzt ja auch seit letztem Jahr das Paddock zum Beispiel im Stadion. Sieht auch ziemlich cool aus eigentlich dann unten auf dem Rasen. Und man hat da sehr viele Werte geschaffen. Und der größte Wert ist eigentlich, Dennis, und das hat mich total überrascht, die Ticketverkäufe liegen rund 25% höher als in einer ganzen NFL-Saison der Miami Dolphins. Das sagte Tom Garfinkel im Podcast The Joe Pomp Show mit Joe Pompliano. Ein super guter Podcast, den ich euch sehr empfehlen möchte, wenn euch diese ganzen Themen rund um American Sports und auch die wirtschaftlichen Verbindungen dahinter euch interessieren, weil der guckt wirklich sehr genau hin, wie sind so die Zahlen, wie sind die Entwicklungen und sowas und auch in einer sehr coolen Art und Weise immer, von der Länge auch sehr gut und kann ich wirklich sehr empfehlen. Und mit den Ticketverkäufen, die 25% höher liegen als in einer ganzen NFL-Saison Miami Dolphins, meinen wir das ganze Wochenende der Formel 1. Ein Wochenende der Formel 1 nimmt 25% mehr ein als eine gesamte Saison der NFL der Miami Dolphins in diesem Hard Rock Stadium. Und das macht man, indem man verschiedene Pakete schnürt für das ganz Luxuriöse, die wirklich ganz, ganz oben sitzen wollen, in einer Luxus-Suite, die in einer Luxus-Loge sitzen möchten mit ihren Freunden. Dann haben wir auch ganz normale Tickets, die irgendwie halt dazu befähigen, dass man wegen meiner an so eine General Admission Stelle kommt, wo man das Rennen auch teilweise nur auf einer Leinwand sehen kann, aber man ist halt trotzdem auf dem Areal drauf. Dann gibt es verschiedene Catering-Angebote. Man hat versucht, die ganze Infrastruktur dort so aufzubauen, dass sie state of the art ist, dass sie ganz modern ist. Und er hat tatsächlich auch erzählt, dass ihn eine Situation genervt hat, als die Strecke letztes Jahr gebaut worden ist, oder ich glaube im ersten Jahr, als auf dem Areal noch Linien der Parkplätze zu sehen waren. Das fand er ganz schlimm, weil das darf nicht sein. Es darf nach außen hin niemals so wirken, dass das der Parkplatz ist. Und das hat ihn so geärgert, dass er jetzt kurzerhand sagt, für die Formel 1 wird jetzt einfach im Grunde genommen die ganze Strecke oder das ganze Areal überpinselt, sodass gar keine Linie mehr zu sehen ist. Und dann werden die Linien halt wieder draufgemalt danach, damit es nicht nochmal vorkommt, dass irgendwo eine Linie zu sehen ist, die nach Parkplatz aussieht. Und da sieht man einmal mehr, was der Impact der Formel 1 nun mal ist, gerade auch für diese nordamerikanischen Areale. Das auch Las Vegas war ja auch ein riesiger Faktor, was da alles gemacht worden ist für die Strecke, was aber auch gebracht worden ist durch die Zuschauer, die gekommen sind. Und das finde ich dann schon faszinierend, Dennis, ne? Sowas zu lesen. Und wenn man sagt, okay, so ein Wochenende der Formel 1 nimmt mehr ein als eine ganze NFL-Saison eines NFL-Teams, das zeigt ja einmal mehr, was für eine Goldgrube die Formel 1 eigentlich ist.
Ja, Wahnsinn. Ich habe den Bericht auch gelesen und die Zahlen, die da drin sind, wenn man sich überlegt, dass man da eine ganze Saison NFL, und das ist ja, glaube ich, schon ein Sport, der sehr viel Geld erwirtschaftet, da einfach übertrumpft hat. Also das sind Wahnsinnszahlen. Und es ist auf einer Seite für mich sehr, sehr schön zu sehen, wie sich die Formel 1 entwickelt und dass die Formel 1 wirklich wieder Massen anspricht. Das war ja das, wo wir jahrelang als Fans ja immer so ein bisschen auch irgendwo traurig waren, dass die Formel 1 immer mehr zur Randsportart geworden ist. Jetzt ist es natürlich dann auf der anderen Seite traurig zu sehen, dass wir in Deutschland Und da meine ich jetzt nicht, dass wir in Deutschland Rennen brauchen. Fände ich zwar schön, aber ganz ehrlich, bei einer Weltmeisterschaft ist das jetzt, glaube ich, nicht Priorität Nummer eins. Aber dass es in Deutschland dann doch immer noch so Randsportart ist, weil ich glaube, das ist halt das Coole. Die Amerikaner feiern sowas. Die können das genießen, ohne sich darüber aufzuregen, dass immer Max Verstappen gewinnt oder dass, weiß nicht, immer der, also was wir ja immer alles hier haben, was man immer so hört, ne? Wenn man viele hört, die einfach auch oft über die Formel 1 schimpfen, diese früher war alles sowieso alles besser Debatte, die dann immer so zugrunde liegt. Und das ist einfach cool zu sehen, dass Amerika das annimmt, Amerika das zelebriert. Miami gehört jetzt ehrlicherweise nicht zu meinen Lieblingsrennen, hat aber nichts mit dem Außenrum nicht mal zu tun, sondern ich bin einfach jetzt kein großer Fan dieser Strecke. Ich glaube aber, man sieht, wie viel Impact die Formel 1 da hat und auch die kleine Story, die du gerade sagtest, mit dem, dass man das sogar so perfekt machen möchte, dass man nicht mal mehr die Parkplatzlinien sieht, weil man einfach den Leuten das Erlebnis darlegen möchte, dass man sich hier auf einer astreinen Rennstrecke befindet. Das finde ich einfach bewundernswert und das spricht einfach dafür, was die Formel 1 weltweit jetzt für einen Status hat. Und das kann uns eigentlich allen ja nur gefallen, als Fans, als Leute wie wir beide, die einen Podcast über die Formel 1 machen, ist das ja einfach nur toll, dass dieses Thema immer mehr in Fahrt kommt, dass die Formel 1 immer neue und größere Sphären erreicht und am Ende des Tages einfach, auch wenn wir wieder über den Kapitalismus sprechen, eine Formel 1, die gesund ist, die Geld erwirtschaftet, ist eine Formel 1, die eine Zukunft hat. Und ich weiß noch, wie oft man früher in der Vergangenheit sich immer Sorgen gemacht hat, wie viele Hersteller sind ausgestiegen, weil sie in der Formel 1 nur Geld verbrannt haben. Und ich glaube, die Formel 1 ist da auf einem richtig, richtig guten Weg. Und dieses Event, was man da macht, was da zelebriert wird, das ist einfach nur beeindruckend. Man kann es gut finden, man kann da eher Purist sein und sagen, ich möchte nur das Rennen sehen, aber am Ende des Tages ist es einfach beeindruckend, was die Amerikaner da machen. Sei es Las Vegas, sei es Miami und vielleicht erwirtschaften sie ja so viel Geld, dass sie bald sogar eine echte Marina dahin bauen können. Das wäre doch schön, oder?
Ja, wir können ja mal über Zahlen sprechen. 2022 beim Debüt hat die ganze Chose 350 Millionen US-Dollar in die Region gebracht. Das sind 325 Millionen Euro. Und 2023 sollen es 450 Millionen US-Dollar gewesen sein. Also 425 Millionen Euro. Beim ersten Rennen waren alle Tickets ausverkauft, beim zweiten Rennen nicht mehr, aber da wurden die Ticketpreise so angepasst, dass das keinen Unterschied mehr macht, weil man einfach mehr Geld einnimmt durch höhere Ticketpreise. Und man lässt sich aber auch nicht irgendwie vor den Karren spannen, denn eine ganz nette Randnotiz für euch, die am Wochenende rauskam, ein gewisser Donald Trump wollte sich gerne eine Luxus-Suite mieten beim großen Preis von Miami und vor Ort sein und das Ganze als Fundraiser nutzen, also als Möglichkeit für Reiche im Umfeld sich einzumieten quasi und ihn zu unterstützen, weil mit dem Geld soll seine Präsidentschaftswahlkampfkampagne unterstützt werden oder die Schulden, die er abbezahlen muss, das weiß man nicht ganz genau. Und da hat man jetzt gesagt, nee, das lassen wir mit uns nicht machen, der wurde ausgeladen und der darf das nicht tun. Und da bin ich sehr, sehr froh drüber, dass man da sehr straight ist und da auch dem Ganzen schon von Anfang an den Gar ausgemacht hat, dass man sich in Miami da nicht irgendwie politisch von Donald Trump leiten lässt. Also sehr interessant. Ich bin ganz bei dir, was die Strecke angeht. Also ich finde sie nicht gut. Ich fand bislang auch die Rennen jetzt nicht gut. Also nicht so, dass ich sage, mir ist was in Erinnerung geblieben, ehrlicherweise. Also ich kann mich erinnern, dass irgendeiner über diese Curbs in der Schikane irgendwann mal abgeflogen ist. Ich weiß gar nicht, wer es genau war. Ich glaube, Sainz ist auch mal abgeflogen, aber das war alles im Training.
Leclerc weiß ich noch auf jeden Fall. Leclerc habe ich ja noch im Gedächtnis.
Ja, oder war es Leclerc? Ich weiß es nicht. Also ja, es ist halt ein Riesen-Event. Ich glaube, das ist was Geiles, wenn man vor Ort ist. Ich finde zum Beispiel, wenn man das jetzt einfach nur mal mit Las Vegas vergleicht, finde ich Vegas viel, viel geiler von der Strecke insgesamt her. Sie wirkt einfach dynamischer. Trotzdem bringt Miami viele Teams immer auch so ein bisschen zur Verzweiflung. Jetzt haben wir an diesem Wochenende vielleicht das ein oder andere Update bei den Teams. Da können wir ja versuchen, mal so eine sportliche Vorschau zu machen. Ich glaube, Red Bull wird wieder klar der Favorit sein an diesem Wochenende und dahinter könnte es sehr, sehr spannend werden. Ich traue McLaren tatsächlich einen großen Schritt zu an diesem Wochenende. Ich glaube, dass Lando Norris gerade in so einer Hochphase ist, auch wenn er sich beim King's Day in Amsterdam beim Feiern so ein bisschen die Nase lediert hat. Ich glaube, das wird ihm nicht mehr wehtun dann, wenn es ins Auto geht am Wochenende. Und ich glaube, das könnte was Süßes werden. Und Ferrari, da weiß ich auch noch nicht so ganz, wie sind die einzuschätzen. Ich glaube, die sind immer noch die zweite Kraft, aber McLaren kommt immer näher ran. bei Ferrari warten wir auf Imola, vor allem auf dieses Update, was kommen soll, wo man dann sehen kann, okay, in welche Richtung entwickelt sich das dieses Jahr. Für Miami, wie schätzt du die Machtverhältnisse an der Spitze der Formel 1 ein?
Ja, ich muss da leider ganz langweilig antworten. Also ich sehe da auch Max Verstappen und Red Bull weiterhin vorne. War ja bis jetzt auch eigentlich immer so eine Paradestrecke für Red Bull. Wobei, welche Strecke war jetzt in den letzten Jahren außer Singapur? Keine Paradestrecke für Red Bull. Ich finde den Kampf Ferrari-McLaren sehr spannend, den du ansprichst. Ich bin mir eigentlich sicher, dass über die Saison gesehen Ferrari da die Nase vorn haben wird. Ich glaube aber, dass es jetzt momentan gerade an der Zeit ist, bis zum nächsten Ferrari-Update, wo McLaren Ferrari mal ärgern kann. Und du hast es eingangs gesagt, Lando Norris ist gerade gut aufgelegt, trotz Blessur. Und dem traue ich schon zu, dass er da vielleicht auch wieder die Ferraris splitten kann oder sich da vorsetzen kann. Fernando Alonso ist immer Thema. Da sage ich bewusst nur Fernando Alonso, ist immer Thema, um da vorne doch irgendwie anzugreifen. Ja, Mercedes bringt ja auch ein Update. Dann ist vielleicht auch die Frage, ob Mercedes dann vielleicht auch nochmal einmischt. Vielleicht haben wir ja wirklich dann ein ganz buntes Potpourri vorne. Das vermag eigentlich schon Spannung zu bringen im Mittelfeld. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wenn das Mercedes-Update zündet, haben wir da vielleicht ein zünftigen Dreikampf hinter Red Bull.
Fände ich geil. Muss ich wirklich sagen, fände ich geil. Mercedes, ja. Du hast gesagt, zum Beispiel eins der Teams, was ein Update bringen wird. Interessanter Ort dafür auch, aber gar nicht so verkehrt, weil wir haben ja auch da eine Menge Mischung an Kurven, bisschen was Schnelleres, bisschen was Langsameres, lange Geraden. Also da kann man schon verstehen, warum Mercedes das jetzt bringt. Die wollen natürlich auch so schnell wie möglich Daten haben, die dann am Auto sind, bevor es dann am 19. Mai in Imola dann wahrscheinlich noch mehr Updates bei den Teams geben wird. Hinten, glaube ich, wird es sehr, sehr spannend zwischen Sauber, Haas und Williams. Alex Albon kann sich auch noch nicht wirklich freischwimmen in diesem Jahr, finde ich. Fährt so ein bisschen unterm Radar. Aber zwischen den dreien wird es dann wieder gehen und ich befürchte, am Ende wird Logan Sargeant wieder der sein, der das komplette Nachsehen hat. Und ist natürlich die Frage, der Mann ist in Fort Lauderdale geboren, das ist sein Heimrennen. Ich glaube, es war durchaus klar, dass man ihn jetzt nicht vor seinem Heimrennen vor die Tür setzen würde, weil ich denke, den da jetzt so zu brechen und auch, ich meine, er ist da ja beliebt und mit ihm kannst du ja was machen dort. Er ist ja ein All-American Boy, muss man sagen. Aber ich glaube, die Chancen stehen gut, dass das vielleicht sogar sein letztes Formel-1-Rennen sein wird.
Ja, also gefühlt, das ist so die Krux, die ich bei der Geschichte habe, gefühlt kann es eigentlich nicht weitergehen. Und ich befürchte auch, dass es ist ja auch an manchen Stellen sehr enger Kurs, gerade so in dieser Brückenpassage mit der kleinen Schikane, was dann ja auch anspruchsvoll ist, was wieder dazu führen könnte, dass Sargeant vielleicht das Auto entgleitet. Andererseits sehe ich halt immer noch den Punkt, und den hast du tatsächlich vor ein paar Wochen mal reingebracht, was wäre aktuell die Alternative, ne? Und immer wieder schwirrt ja der Name Kimi Antonelli rum. Ich glaube aber, dass es da auch einer Sondergenehmigung bedürfen würde, weil er ja noch gar nicht 18 ist. Oder wird er demnächst 18?
Im August. Aber da sollte man direkt mal Deckel drauf machen.
Also, okay.
Wird nicht passieren.
Also,
das hältst
du, ich sehe ihn echt gar nicht, aber damit würde ich jetzt schätzen, du siehst ihn auch nicht.
Nee.
Okay, dann sind wir da einer Meinung.
Also ich glaube, Frederik Westi wäre den, wo ich sagen würde, okay, den könnte man auch direkt von Mercedes sicherlich bekommen, um ihn da testweise reinzusetzen. Ich glaube, anders als es Christian Nimmervoll sieht, ich glaube, dass es nicht unrealistisch wäre, vielleicht Liam Lawson zu leihen bis Saisonende von Red Bull, um zu gucken, ob das funktioniert. Aber ja, ich meine, natürlich ist es so, dass ich sag mal, die Chancen für Logan Sargeant, dass er weitermachen darf, natürlich trotzdem da sind. Ja, aber ey, die Leistungen sind echt nicht gut. Und wenn das Einzige, was dich rettet, ist, dass es keine Alternative gibt, dann boah, das ist schon scheiße.
Ja, definitiv. Aber ich finde die Geschichte Liam Lawson tatsächlich sehr smart, weil einerseits Red Bull sich da auch vielleicht einen Gefallen mit tun würde, indem man ihm die Wartezeit auf das Cockpit, was man ihm aktuell einfach irgendwie nicht geben kann, ihm die Wartezeit versüßt und gegebenenfalls ihn sogar vielleicht wirklich auch fix für nächstes Jahr unterbringen kann, wenn man dann sich doch entscheidet, mit Tsunoda und Ricciardo weiterzumachen. Von daher ist der Gedankengang, finde ich durchaus gut. Ich meine, ist einmal schief gelaufen, das Ding von Williams jemanden zu holen, wieder dann in den Alpha Tauri, aber prinzipiell ist das, glaube ich, die realistischste und die erfolgsversprechendste Variante, die man hat. Ein Frederik Vesti wäre auch wieder irgendwo ein Fragezeichen. Was man sicher Mercedes zuliebe vielleicht machen kann, aber ob Mercedes mit einem Wunderknaben, Kimi Antonelli im Hintergrund, noch Interesse daran hat, einen Frederik Vesti jetzt auszuprobieren, sei auch dahingestellt. Würde ich jetzt so vielleicht nicht direkt sehen. Von daher, Liam Lawson fände ich schon charmant. Und ja, dann, wenn man ihn kriegen kann, ganz ehrlich, so hart wie das jetzt klingt, dann muss man einen Logan Sargeant einfach vor die Tür setzen. Da sehe ich keine Alternative bei der aktuellen Leistung.
So, ein Teamduell möchte ich noch ansprechen, tatsächlich Daniel Ricciardo gegen Yuki Tsunoda. Frage ist jetzt, hat Daniel Ricciardo das nur in China weitergeholfen, dass er ein neues Chassis hat, oder kann sich Tsunoda in Miami wieder fangen? Was glaubst du?
Ich bin immer ein Freund von eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Zuzutrauen wäre es Ricciardo, aber ich glaube, auch wenn ich auch diese Saison schon sehr den Stab über ihm gebrochen habe, glaube ich doch, dass in ihm irgendwo immer noch ein bisschen was schlummert. Ich glaube, dass das weniger ist, seit eigentlich relativ klar ist, dass es mit dem Red Bull Cockpit nichts wird. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass er irgendwo auf ein paar Rennstrecken und vielleicht auch über eine Saison, vielleicht nicht extrem, aber über eine Saison so viel herauskitzeln kann, dass er einen Tsunoda noch irgendwie besiegt. Von daher würde ich es nicht ausschließen. Ich würde es jetzt aber auch nicht beschreien wollen. Von daher, ja, also würde ich es ihm zutrauen. Jetzt du hast eine spezielle Geschichte mit Daniel Ricciardo jetzt in den letzten Wochen gehabt. Was ist denn da so dein Eindruck?
Ich muss zugeben, dass ich mein Gefühl so ein bisschen verloren habe in den letzten 2 Wochen seit China, weil ich nicht wirklich einschätzen kann, ob ihm das jetzt so geholfen hat, dass das neue Chassis da ist, oder ob es einfach eine Kopfsache auch war, dass es quasi wie so ein Placebo-Effekt für ihn wirkte, dass er sich sicherer fühlte mit diesem neuen Chassis. Und natürlich verstehe ich, wenn Leute sagen, er sollte Tsunoda schon schlagen können. Ja, aber dann soll er es auch nochmal machen. Dann soll er es machen. Und nicht nur so reden oder nicht nur so tun oder nicht nur so das Gefühl vermitteln, dass er es könnte, sondern dann auch wirklich tun. Und die Frage ist dann, ob er es schafft oder ob das ein Problem wird für ihn. Und da bin ich dann auch auf die Reaktion von Yuki Tsunoda jetzt gespannt, der wirklich kein gutes China-Wochenende hatte. Und es ist ein Duell, auf das ich ganz besonders gucken werde dieses Wochenende, weil gerade mit all dem, was so in der Formel 1 passiert, ist jedes Teamduell, wo noch offene Stellen sind und wo offene Stellen daraus entstehen können, weil einer der Fahrer vielleicht geht oder vielleicht befördert wird, wie auch immer, ist ein interessantes Teamduell. Und ja, ich glaube tatsächlich, Ricciardo wird sich dann nochmal durchsetzen an diesem Wochenende. Und dann wird es interessant, weil dann kommen wir so eher auf handelsübliche Rennstrecken auch wieder. Imola ist da ein besonderer Fall. Ich glaube, da könnte sich Tsunoda ein bisschen wohler fühlen. Ich glaube, Miami nochmal Ricciardo, weil der wird da auch gut drauf sein und der wird sich da wohlfühlen und ist ja sowieso ein Freund von Amerika. Eher Austin, Texas wohl als Miami, Florida, aber nimmt er sicherlich auch. Also ja, ich glaube eher Ricciardo dieses Wochenende nochmal over Tsunoda. Das sind aber nur unsere Tipps. Also ihr könnt auch Tipps abgeben, und zwar bei unserem Kick-Tipp-Spiel. Da haben wir ja 3 Gruppen. In Gruppe 3 sind noch ein paar Plätzchen frei, aber ansonsten tippt auf jeden Fall mit und denkt an euer F1-Fantasy-Team. Das könnt ihr auch nochmal neu aufstellen für dieses Sprintwochenende. Der Zeitplan zu deutscher Zeit jetzt sehr spät abends, 18.30 Uhr. Was heißt sehr spät abends, aber frühen Abend immer die ersten Sessions und dann am späteren Abend die zweiten. 18.30 Uhr am Freitag das erste freie Training, 22.30 Uhr die Sprintqualifikation, um 18 Uhr am Samstag der Sprint, um 22 Uhr das Qualifying für das Hauptrennen am Sonntag, das ebenfalls um 22 Uhr stattfindet. Und ihr könnt natürlich auch die Watchparty auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de gucken, da dann auch Dennis Lewandowski und ich an diesem Sonntag gemeinsam vor der Kamera. Wir kommentieren dann für euch den großen Preis von Miami und tippen den jetzt auch. Dennis, die ersten drei, die Pole Position für das Hauptrennen, der Sprintsieger, Best of the Rest am Sonntag und wer wird letzter gewerteter Fahrer?
Okay, soll ich starten?
Sehr gerne.
Okay, also gewinnen wird, Trommelwirbel, Max Verstappen. Zweiter wird Charles Leclerc und dritter wird Sergio Perez. Die Pole Position, ich mache mal wieder eine Leclerc Pole Position. Es wird langsam mal Zeit. Der Quali-König muss irgendwann auch mal auch wieder auf den Thron steigen. Damit Best of the Rest natürlich Ferrari. Sprintsieger auch Max Verstappen. Und letzter auf der Strecke auch, wenn es mir für ihn wehtut, Logan Sargeant.
Wir sind ziemlich gleich unterwegs an diesem Wochenende. Ich mach mal keinen Bauchtipp, sondern geh da ganz konservativ dran. Max Verstappen gewinnt vor Sergio Perez und Charles Leclerc. Ferrari Best of the Rest. Pole und Sprint Max Verstappen und letzter Logan Sargeant. Es tut mir echt leid für ihn. Und ja, dann natürlich die Frage noch, das ist jetzt nicht im Tippspiel, aber dein finaler Tipp, Sargeant, letztes Wochenende in der Formel 1 oder nicht?
Mein Bauch sagt nein. Und deiner?
Ja. Ich glaube, es ist Schluss dann. Ne? Aber das werden wir dann nächste Woche besprechen. Vielleicht das noch nicht. Aber was in Miami so passiert ist, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wenn ihr das gemocht habt, was ihr heute gehört habt, dann lasst es uns wissen über Rezensionen bei Apple Podcasts. Gerne ein paar Sterne dalassen bei Apple Podcasts und bei Spotify. Und gerne mit uns in Kontakt treten über unsere Social-Media-Kanäle, die findet ihr in den Shownotes. Und Dennis, hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr schöne Themen, das Hamsterrad des Kapitalismus, wir können uns in der Formel 1 nicht draus befreien, aber wir gucken natürlich gerne zu, weil wir voyeuristische Schweine sind. In diesem Sinne, vielen Dank.
Sehr gerne und ich danke auch dir, es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht, ganz dekadent auf das Hamsterrad zu blicken, hinabzublicken auf das Hamsterrad, darüber zu urteilen und doch irgendwo auch drin zu sitzen.
Ja, vielen Dank dir, vielen Dank euch fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche, bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder Mild-Hybrid, Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Live von den Toyota-Gewerbewochen mit den neuen Nutzfahrzeugen, auch voll elektrisch. Mit geringem Verbrauch und hoher Nutzlast geht's direkt aufs Feld. Mit dabei und in der Leasing-Offensive der neue Pro Ace City. Schon ab 156 Euro im Monat, zuzüglich Mehrwertsteuer. Kurzfristig verfügbar bei Ihrem Toyota-Partner.